Kristallklar strömt die Partnach aus den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen. Hunderttausende Touristen besuchen jährlich die berühmte Klamm, lassen sich vom Rieseln, Tropfen und Strömen verzaubern. Aber die Menschen, die hier leben, kennen ihren Bergbach auch ganz anders, wie der Sägewerksbetreiber Sepp Baudrechsel, als die Partnach im Juni 2018 zur braunen Flutwelle voller Treibholz und Schlamm wurde und alles mitgerissen hat.
Da ist ein Baumstamm dahergekommen und zwickt. Da sag ich mir, was ist denn da los? Bist du machtlos? Machtlos. Ah, das war schon ein Drama, das sag ich dir schon gleich. Alles, die ganzen Maschinen, alles. Da stehst du da, nochmal musst du sagen, aufhören.
Wie eine Sintflut hat der gestandene Bayer die, wie er sagt, Katastrophe erlebt. Ein Mensch kam damals ums Leben. 14 Tage haben sie dann fürs Aufräumen gebraucht. Auch die heutige Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, hat es hautnah miterlebt.
Die Ereignisse, das sehen wir da, wir spüren es, wir sehen es. Diese Starkregenereignisse, die punktuell neu fahren bei uns, die werden immer mehr und verursachen immer mehr Schäden. Da sind wir diesen Starkregenereignissen total ausgesetzt.
Seither kämpft hier die Marktgemeinde für einen besseren Schutz. Das Naturmonument Partnachklamm war damals zum Flaschenhals geworden. Von den Sturzfluten eines Unwetters mitgerissene Bäume und Schwemmmaterial hatten sich in der Klamm verkeilt und das Wasser aufgestaut, bis zuletzt eine gewaltige Flut aus Schlamm, Treibholz und Wasser durchgebrochen ist.
Da Sicherheit zu schaffen, so gut wie es geht. Das ist ein Schwerpunkt meiner Amtszeit, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn man es vielleicht im Ort nicht so sieht, weil die Klamm ist ja da hinten, da muss man erst eine Klamm durch.
Im Oktober 2024 war es dann soweit. Ein Stück oberhalb der Klamm beginnt der Bau einer neuartigen Schutzvorrichtung. Was so ein Vorhaben bedeutet, zeigt sich auf der Fahrt mit Horst Hofmann, dem zuständigen Gewässerexperten des Wasserwirtschaftsamts Weilheim. Wir folgen einer Forststraße durch die wilde Schlucht des Ferchenbachs, der mehrere Kilometer weiter oberhalb der Klamm in die Partnach mündet.
Die Schwierigkeit bei dem Weg ist, dass wir heute uns in sehr unstabilem Gelände bewegen. Und die Hänge sind natürlich auch entsprechend steil und dementsprechend kommt dann immer wieder Material runter.
Auch unser Fahrweg war damals vom Hochwasser weggerissen worden. Jetzt ist er durch massive Befestigungen geschützt, um überhaupt eine Zufahrt an den Gefahrenherd oberhalb der Partnachklamm zu schaffen. An einer Stelle ist die Stützkonstruktion gut 20 Meter hoch.
Das da, ja, das hält auf alle Fälle. Also das ist ja wie ein Autobahnverbauer, kann man sagen. Ja. Ich meine, es kann immer natürlich sein, wenn der Hang einmal noch mal kommt, dass es was drüber schiebt, aber so leicht die Stelle ist, also ziemlich sicher.
Der Aufwand, um den Schutz für die Bewohner in Garmisch-Partenkirchen zu schaffen, ist schon an dieser einen Stelle groß. Dann stehen wir in der Talsohle, wo der Ferchenbach in die Partnach mündet, kurz oberhalb der Klamm. Ein Schwerlaster karrt auf der neuen Fahrstraße Granitbrocken heran, die von einem Bagger zu einem Kanal verbaut werden. Lange haben die Spezialisten nach dem richtigen Ort gesucht und Versuche durchgeführt, erklärt Horst Hofmann.
Diese Art des Rechens gibt es bis jetzt noch nicht bei uns in der Alpenregion in Bayern. Deswegen haben wir da auch Versuche machen lassen. Insgesamt sind, glaube ich, 89 verschiedene Rechenläufe gemacht worden, Modellläufe, bis man die Form herausgefunden hat, wo am besten wirkt.
Eine weitere Sturzflut soll nun mit dem gesamten Treibgut in ein Becken neben dem Bachlauf abgeleitet werden, wo dann Bäume und große Felstrümmer von einem Rechen aufgehalten werden. Die Bauzeit beträgt ein Jahr, die Kosten rund 3 Millionen Euro. Aber dafür soll sich ein Ereignis wie 2018 an dieser Stelle nicht mehr wiederholen. Ende September in Cogne im Aostatal in Norditalien. Die Devetaia, der Almabtrieb, ist das Hochfest in der 1300-Einwohner-Gemeinde am Rand des Nationalparks Gran Paradiso. Hunderte Zuschauer bejubeln die Schafe und Rinder, die begleitet von ihren Hüterinnen und Hirten von den Almen ins Tal ziehen. An solchen Tagen werden die Idyllebilder der alpinen Urlaubsorte gemacht. Aber auch Cogne hat sein traumatisches Ereignis erlebt und noch längst nicht verarbeitet, innerlich wie äußerlich. Die gebürtige Schweizerin Nathalie Fattore betreibt mit ihrer Familie ein kleines Hotel, das ganz im traditionellen Stil aus kleinen Steinen und Holzhäusern besteht. Um Haaresbreite hätte eine Schlammlawine das Haus erfasst. Direkt vor dem Fenster der Rezeption ist die Mure vorbeigeströmt, als Ende Juni 2024 aus heiterem Himmel ein Unwetter losbrach, das den Berghang über ihren Köpfen in Bewegung gesetzt hat.
Auf einmal ist wirklich viel Wasser und Schlamm wirklich runtergekommen. Dann auch Schlamm ist auf die Fenster gekommen. Und da waren wir ein bisschen erschreckt. Also wir haben sofort unsere Gäste gerufen. Wir haben gesagt, alle oben im ersten Stock.
Niemandem ist etwas Schlimmes passiert. Aber das gesamte Tal war 4 Wochen lang von der Außenwelt abgeschnitten. Hunderte Einwohner und Touristen wurden mit Hubschraubern ausgeflogen. 30 Millionen Euro Schaden sind allein an der öffentlichen Infrastruktur entstanden. Konje non si ferma. Konje macht nicht dicht, hieß der trotzige Wahlspruch der Gemeinde damals. Noch heute, knapp 1,5 Jahre später, sind die Verwüstungen auch für die Touristen überall sichtbar.
Wir haben eine Wanderung gemacht, aber weil das Wasser alles zerstört hat, sind wir eben da gegangen, wo es möglich war.
Wir haben nicht so viel Zerstörung erwartet. Alle Wanderwege sind kaputt. Aber es ist besser, zurückzukommen, damit sie auch Einnahmen haben.
Und damit sie die Umgebung, diesen wunderschönen Naturplatz, wieder aufleben lassen können.
Um diesen Menschen, die so tapfer und engagiert sind, die Hand zu reichen und zu helfen.
So erholt sich das Bergdorf allmählich in seiner prächtigen Kulisse als Urlaubsort. Wirtschaftlich ist das überlebenswichtig, denn der Tourismus ist hier mit Abstand die wichtigste Einnahmequelle. Aber auch im Innern hat das Naturereignis Spuren hinterlassen, berichtet Nathalie Fattore.
Jetzt, wenn es stark regnet, ja, wir denken immer, ob. Was ist los? Was wird passieren? Wir schauen oben und die Zeit wechselt auch und es regnet auch viel stärker, denke ich, als vorher. Also es hat ein halbes Tag geregnet bis am Abend und das war genug, um so was zu machen. Das war unglaublich.
Für den Ort Konje insgesamt geht es noch um mehr. Das zeigt ein Streifzug mit dem Zivilschutzbeauftragten Giuseppe Cutano entlang eines aufgewühlten, von Baumstämmen und Gesteinslawinen überschütteten Bachbetts. Hier war die Wasserversorgung samt Pumpstation komplett zerstört worden.
Wir sehen darin eine Gelegenheit, alles komplett neu zu machen und weniger in die Natur einzugreifen. Die Überreste bauen wir ab.
Das neue Wasserwerk steht heute weiter weg vom Bachbett am Berghang. Rund 20 Millionen Euro haben sie in Konje bisher in den Wiederaufbau investiert. Eine Leitlinie besteht darin, den Gewässern mehr Raum zu lassen, denn mit Schutzbauten allein ist es nicht getan. Giuseppe Cutano sieht gerade einen derart gefährdeten Ort wie Konje als Vorreiter.
Die Gemeinden in den Bergen müssen damit anfangen, gute Beispiele für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Wir müssen uns für eine Zukunft rüsten, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun hat. Wir müssen uns als Gemeinde diesen Naturereignissen entgegenstellen, die immer häufiger auftreten. Schulungen für den Zivilschutz sind wichtig, damit die Leute wissen, wie sie sich im Gefahrenfall verhalten müssen. Und die Infrastruktur müssen wir so wenig verwundbar wie möglich machen. Weiter weg vom Wildbach, so wie es eben das Gelände zulässt.
Am Wildbach oberhalb der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen werden nun im Herbst 2025 die letzten Pfähle für den Auffangrechen eingerammt. Die Touristen, die staunend durch die Klamm gewandert sind, sind verdutzt. Sinn und Zweck der Baustelle verstehen sie erst nach einer Erklärung.
Wenn es für die Sicherheit der Leute weiter unten ist, ist es eine gute Sache.
Wir müssen mit dem Klimawandel umgehen, der ist eine Tatsache.
Tja, jetzt wird es schwierig natürlich. Klimawandel ist in aller Munde. Und ich denke mir mal, was machen die Leute gegen den Klimawandel? Ist es denn notwendig, alles in der Natur so zu zerstören? Ist es notwendig oder gibt es nicht andere Maßnahmen? Ich denke halt immer, wenn ich hier durchgehe, an die Wasseramseln, die hier brüten und so. Das kommt halt alles ins Ungleichgewicht.
Das führt zu einer Grundfrage. Wie weit kann der Schutz in den Bergen überhaupt gehen? Horst Hoffmann, der das Bauwerk für das Wasserwirtschaftsamt Weilheim umsetzt, beurteilt es an dieser Stelle so.
Man muss sich ja vorstellen, die Saison rennen 1,5 Millionen Besucher da vorbei. Also so gesehen ist jetzt das relativ unkritisch. Ja. Aber an anderen Stellen haben wir durchaus die Problematik, da wo wir jahrelang mit Naturschutz diskutieren, ob wir da die Bauwerke so bauen dürfen.
Und die Klimaveränderung zwingt die Alpenorte zu einem neuen Tempo. Zusätzlich zum großen Schutzbauwerk hat die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen jetzt auch die Technische Universität München mit einem Frühwarnsystem beauftragt. Der Experte für Bergrutsche, Michael Krautblatter, installiert Lasergeräte an den brisanten Stellen, die automatisch Warnungen senden, wenn sich die steilen Hänge am Schluchtrand bewegen und dadurch eine gefährliche Flut aus Schlamm, Geröll und Wasser erzeugen könnten.
Wenn die Rutschung auf uns zukommt, dann würde der Laser den Abstand messen und er würde eine Warnung auslösen. Das läuft über das normale Handynetz. Das heißt, wir kriegen dann eine SMS, in der steht, dieser Wert hat sich verändert. Und dann können wir uns absprechen hier mit den Zuständigen für die Partnerklamm und sagen, hat angefangen 6-7 cm zu schieben an dem Tag.
Das System soll weitere Schutzverbauungen unnötig machen, die hier im erforderlichen Umfang kaum mehr zu leisten wären, erklärt Gewässerexperte Horst Hoffmann.
Ja, wir haben tatsächlich auch schon mal überlegt, ob man den Bach verbaut. Aber wir haben halt Sorge, dass wir heute noch nicht mehr fertig werden mit der Unterhaltungsarbeit. Und da ist so gesehen, ist das vielleicht der ökonomischere Weg, wenn man das beobachtet. Wenn man vielleicht noch Vorsorge trifft, dass man vielleicht jetzt an der Stelle schaut, ob man da vielleicht eine Baggerzufahrt macht. Wenn halt wirklich so ein Ereignis dann kommt, dass man dann schnell reagieren kann.
Für Geologieprofessor Michael Krautblatter steht dabei auch der Schutz der Landschaft auf dem Spiel.
Also wir wollen ja die Alpen auch nicht als komplett verbautes Gebäude erleben, sondern wir wollen die Alpen in der wilden Natur erleben. Und das, was wir jetzt machen, trotzdem wird der Sicherheitsanspruch ja immer höher. Also Leute haben immer mehr Sicherheitsanspruch und die einzige Art, wie wir damit umgehen können zurzeit, sind eigentlich Frühwarnsysteme. Und ich glaube, da brauchen wir gerade eine schnelle Lernkurve, dass wir wirklich die Prozesse, die auch schwierig zu verstehen sind, auch monitoren können. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass Vorwarnzeiten manchmal nur 2-3 Tage sind.
So ist das Gebiet oberhalb der Partnachklamm zu einem Anschauungsbeispiel geworden, wo sich besonders gut zeigt, was auf die Alpenorte zukommt. Und Experten wie Michael Krautblatter versuchen gleichzeitig, die zukünftigen Veränderungen in der Natur immer genauer zu erforschen. Bepackt mit Kabeltrommeln, einem Bündel Sensoren, Computerkoffer und einem Vorschlaghammer steigt der Münchner Geologieprofessor Michael Krautblatter mit zwei Mitarbeitern den Berg hinauf. Unten liegt der fjordartig in die Ammergauer Alpen eingebettete Plansee. Vor ihnen zieht ein gewaltiger grauer Schuttstrom vom Berg hinunter direkt in den tiefblauen See.
Also dieser Murkegel, der wird seit 14.000 Jahren beschickt. Seit 14.000 Jahren ist der Gletscher weg. Und in der Zeit haben sich diese riesen Murkegel gebildet. Und der große Vorteil hier ist, dass von dem Murkegel ist nichts verloren, weil der geht unten in den See. Das heißt, wir wissen, wie viel ist in den letzten 14.000 Jahren gekommen. Und dann können wir es vergleichen mit, was ist in den letzten 50, 60 Jahren gekommen.
Die vom Menschen unberührte Gesteinslawine ist das ideale Freiluftlabor für die Forscher. Jetzt legen sie entlang der Mure auf 80 Metern die Kabel aus. Alle 4 Meter stecken sie Sensoren in den Boden. Caroline Kiefer schreibt genau darüber ihre Doktorarbeit. Die Forschungsmethode nennt sich Hammerschlag-Seismik.
Bis zu 20 Meter in diesem Fall kann man reinschauen in den Untergrund. Und die seismischen Wellen, die wir nachher mit dem Hammer produzieren werden, die werden reflektiert an Schichtgrenzen oder wenn es einen Übergang gibt von locker bis Festgestein. Und dann kann man ein Bild vom Untergrund daraus ziehen.
Immer genau in der Mitte zwischen den Sensoren schlagen sie mit dem Vorschlaghammer auf eine Metallscheibe am Boden. Die Sensoren messen die Schallwellen und senden sie als Grafik an den Computer.
Wir schlagen mit dem Vorschlaghammer drauf und dann geht eine P-Welle, heißt es, also eine Druckwelle in den Untergrund. Und die bewegt sich unterschiedlich schnell. Die geht im Fels, bewegt die sich viel schneller, also mit 4000 Meter pro Sekunde. Und im Schutt bewegt die sich nur mit vielleicht 1000 Meter pro Sekunde. Wir sehen dadurch, wie viel Fels überhaupt noch drunter ist. Wir wollen ja wissen, wie groß die Murkegel sind. Und wir wissen nicht, bei allen Felswänden gehen die jetzt ganz flach unter den Murkegel oder gehen die ganz tief. Und das hat ganz viele Auswirkungen dafür, wie groß dieser Murkegel ist.
Die schweißtreibenden Messungen setzt das Team über mehrere hundert Meter Länge fort. Wenn die Daten ausgewertet sind, werden sie ein genaues Bild davon bekommen, wie viel Geröll in der Mure abgelagert ist. Diese Daten werden sie dann mit Bohrkernen vergleichen, die Michael Krautblatter schon früher aus dem im Wasser des Sees aufgehäuften Schutt gezogen hat.
Der Plansee ist für uns toll, weil jeder Murgang, der hier reingeht, wird nicht vom Fluss mitgenommen, sondern seit Tausenden von Jahren bleibt jeder Murgang da drin liegen. Und die sehen wir. Und wir haben Bohrkerne genommen im tiefsten Punkt vom Plansee, das ist 70 Meter tief der See, aber auch bis zum Murkegel raus. Und wir sehen diese feinen Schotterlagen, die Murgänge sind, seit 4000 Jahren. Und da können wir sagen, dass bis 1920 oder so eigentlich 0,1 mm pro Jahr dazu kam. Und jetzt kommt das Zehnfache an Murfracht rein.
Der See funktioniert wie ein Archiv der Klimageschichte. Denn die gestiegene Menge an Geröll entspricht den immer häufigeren und heftigeren Starkregen.
Hier sieht man die Niederschläge, wie die seit den 80ern ansteigen. Das sind die Tage mit einer Niederschlag mit über 10 mm pro Stunde. Und hier sieht man, wie gleichzeitig die Erosion ansteigt seit den 80ern.
Ja, super.
Forschungen wie diese sollen die harten Fakten liefern für den Prozess der Naturveränderungen in den Bergen. Von Unwettern ausgelöste Murgänge waren in den vergangenen beiden Sommern auf der Tagesordnung in den Medien.
Saß Fee nach Murengang abgeschnitten, Touristen per Hubschrauber ausgeflogen.
Gewaltiger Erdrutsch in den Dolomiten.
Genau ein Jahr nach der Katastrophe sperren drei Erdrutsche und Felsbrocken Konje erneut von der Außenwelt ab.
Erdrutsch in den französischen Alpen. Es gibt mehrere Opfer. Auf der Hauptverkehrsachse Richtung Italien wird ein Auto von Felsbrocken getroffen.
Gigantische Mure beendet Hochzeitsfeier auf der Gamsalm bei Erwald in Tirol.
Und ebenfalls in Tirol, im Gschnitztal nahe des Brenner, stürzt eines der inzwischen typischen lokalen Unwetter die Bewohner in eine apokalyptische Situation, berichtet Helga Beermeister, die in der Gegend zu Hause ist.
Ja, das war tatsächlich ein Schock. Ja. Das war am 30. Juni genau. Und wir haben gesehen, dass eine Gewitterzelle über Gschnitz hängt. Und die hat sich nicht mehr wegbewegt. Ja, und dann war Hagel mehrmals, also es hat dann wieder mal kurz aufgehört. Ja, und dann sind halt von alle Seiten die Muren runtergegangen.
Eine der Muren zerstört auch ein örtliches Baujuwel. Um eine seit Jahrhunderten bestehende alte Mühle waren hier weitere historische Gebäude hinversetzt worden. Von den Einheimischen wurde daraus mit viel persönlicher Hingabe ein Mühlendorf aufgebaut. Vom einstigen Highlight für den sanften Tourismus vor Ort ist nicht mehr viel übrig, berichtet Helga Beermeister, die auch Tourismuschefin in der Region ist.
Das war schon schlimm, der Anblick. Wir sind halt alle einfach nur froh, dass nichts passiert ist, weil kein Mensch und kein Tier zu Schaden gekommen ist. Im Grunde ist es Sachschaden, das muss man so sagen. Es sind ein paar Häuser stark betroffen, Keller überflutet und ein Bauernhof war ganz schlimm betroffen, ein Gasthaus, eine große Pension. Ja, am Anfang war halt der Schock war natürlich groß und das Mitleid mit den betroffenen Leuten drinnen, die halt jetzt wirklich große Schäden haben.
In der Nähe von Cortina d'Ampezzo in den venezianischen Dolomiten muss in diesem Jahr mehrfach die Hauptstraße Richtung Venedig von Murenverschüttungen geräumt werden, obwohl auch hier längst Befestigungen und Schutzbauwerke in den Berghängen und Gewässern installiert sind. Die Kosten für die Beseitigung der Schäden und den Schutz werden immer höher. Und immer mehr zeigt sich, dass es den kompletten Schutz nicht geben kann. Dazu war ein Ereignis vom Ausmaß wie in Platten im Lötschental gar nicht nötig. In der Schweiz, mit höheren Bergen, tiefer eingeschnittenen Tälern und einem insgesamt extremeren Profil, sind die Fragen nach dem möglichen Schutz schon früher gestellt worden. Auf einem schmalen Fahrweg fährt der Bergführer Alex Schleppi über dem Ort Guttannen an der Grimselpassstraße den Berghang hinauf. Wir sind hier nur etwa 40 Kilometer Luftlinie von Platten entfernt.
Wir wissen, was das bedeutet, aber ganz klar, wenn es man dann selber betrifft, das ist einfach unvorstellbar, wenn es einem Hab und Gut nimmt und dann auch schlussendlich eigentlich die Heimat. Also bei uns in der Familie haben das auch diskutiert, das war wirklich, wir können das nachfühlen.
Dann legt Alex Schleppi seine alpine Sicherheitsausrüstung an, denn er kontrolliert hier ein ebenso bemerkenswertes wie praktisches Frühwarnsystem. Vom über 3000 Meter hohen Hausberg zieht hier ein gewaltiger Schuttgraben ins Tal. Mitten an einem darüber gespannten Seil hängt ein Steinklotz wie ein Senkblei hinunter in den Graben. Wenn der einen Meter über dem Boden hängende Stein von einer Schuttlawine mitgerissen wird, zieht er die Reißleine und löst einen Alarm aus. Die Grimselpassstraße wird automatisch gesperrt.
Ich denke, das ist der richtige Umgang mit dieser Gefährdung hier, dass man das mit dieser Anlage eigentlich für den, im Moment vom Ereignis im Griff hat. Und dann nachher muss man das Ereignis analysieren, schauen, wie viel Material ist gekommen, wie sieht es jetzt unten aus.
Häuser stehen erst weiter unten am Gebirgsbach im Tal, wo die Schuttlawinen auslaufen. Deswegen messen Geologen hier kontinuierlich die Menge an Gesteinsschutt, der beim nächsten Murgang mit dem Bach mitgerissen werden kann, und errechnen daraus ein Gefahrengutachten. Nach der vorläufig letzten großen Mure 2023 brachte das Gutachten für zwei Familien ein bitteres Ergebnis. Sie mussten ihre Häuser verlassen, erklärt der Gemeindepräsident von Guttannen, Werner Schleppi.
Kann man mit Kombination von verschiedenen Maßnahmen, sei das zum Beispiel Ausbacken oder einen Damm, ein Riesenauffangbecken oder was auch immer, kann man da irgendwas machen oder bauen? Und die sind dann halt zum Schluss gekommen, ja, ist eigentlich nicht möglich. Das Problem wird nur hinausgeschoben oder nach hinten verlagert. Und die Kosten sind unverhältnismäßig zu den Werten, die man schützen will. Und das war dann halt auch der Entscheid. Die Häuser dürfen nicht mehr bewohnt werden. Ja.
Von der im Kanton Bern vorgeschriebenen Pflichtversicherung werden solche Gebäude als Totalschaden gewertet. Die Bewohner müssen sich ein neues Zuhause suchen.
Das sind halt dann auch Einzelschicksale, 300-jährige Häuser, die von Leuten bewohnt werden, die immer schon da waren und da aufgewachsen. Und das sind dann sehr schwierige Diskussionen.
Ja. Ein Betroffener hat es bereits bei der eigenen Mutter miterlebt. Und seit dem letzten Murgang steht auch das eigene Wohnhaus auf der Gefährdungsliste. Wenn sich noch mehr Felsschutt ansammelt, dann droht seiner Familie das gleiche Schicksal.
Also das Haus, wo die Mutter aufgewachsen ist, das wurde vor 10 oder schon bald 15 Jahren geräumt. Es hätte sicher noch 5 Jahre gereicht, aber jetzt wäre alles im Schutt. Wenn man nicht weiß, wo man hin soll, wenn es dann so weit ist, das ist wirklich nicht einfach. Ich bin jetzt von Natur aus noch ein ruhiger Typ und gehe wahrscheinlich mit dem gut um oder kann gut damit umgehen. Aber schwierig ist es trotzdem, ja, mit der ganzen Familie und allem.
Die steigenden Naturgefahren stellen die Schweiz jetzt schon vor schwierige Herausforderungen. Gerade das Beispiel Platten hat aber auch gezeigt, dass die Methode aus genauer Beobachtung, Frühwarnsystemen, Alarmierung und Anpassung im Notfall funktioniert. Für Gemeindepräsident Werner Schleppi, der selbst eine Schreinerei in Guttannen betreibt, ist es ein schwieriger Prozess.
Die ganzen Veränderungen mit dem Klimawandel, mit der Erwärmung, mit dem Auftauen vom Permafrost, das ist für uns ein Prozess und Dimensionen, die wir nicht gekannt haben. Da sind wir am Lernen, mit dem umzugehen.
Guttannen, Konje, Garmisch-Partenkirchen. Erst schleichend, dann im vergangenen Jahrzehnt immer drastischer zeigen die Auswirkungen des Klimawandels gerade in den Alpenorten ihre zerstörerische Wucht. In Garmisch-Partenkirchen freut sich Bürgermeisterin Elisabeth Koch jetzt erst einmal über den neuen Geschieberechen oberhalb der Partnachklamm, der nun am 13. Oktober eingeweiht wird.
Als Partenkirchnerin bin ich da geboren und aufgewachsen und sehe, wie sich meine Umwelt verändert. Ich bin eine Bürgermeisterin. Ich muss Verwaltungshandeln täglich vornehmen. Da ist zum Beispiel bei Baugenehmigungen oder bei Bauleitplanung, das ist auch ganz, ganz wichtig, Bauleitplanung. Wie weist man wirklich nur ein neues Baugebiet aus? Unabhängig davon, dass bei uns der Grüngürtel, der da entlang geht, das größte Kapital ist, das wir haben, unsere Natur. Es ist aber ein Siedlungsdruck da, wo die Leute sagen, wir haben keine Wohnungen mehr, wir finden keine Wohnungen mehr.
Aber noch immer wird zu viel Fläche verbraucht. Wirtschaftliche Interessen kollidieren mit dem Allgemeinwohl eines natürlichen Umfelds, in dem die Grünflächen nicht nur als Kulturlandschaft wertvoll sind, sondern gleichzeitig als natürliche Puffer, wenn die Gebirgsbäche nach extremen Unwettern über die Ufer treten.
Das sollte unser oberstes Gebot sein, hier zu schützen und darauf einzuwirken, dass der Schutz erhalten bleibt, dass auch das Bewusstsein bei uns, bei den Leuten da ist. dass das schützenswert ist. Weil das werden wir hergeben. Dann haben wir viel zu viel hergeben. Dann geht's, wenn man bei uns so schön sagt, am Bach runter.
In diesem Spannungsfeld versucht die Bürgermeisterin zukünftig die Ortsentwicklung zu gestalten. Damit diese Aufgabe gelingen kann, braucht es auch in der Bevölkerung viel mehr Wissen und Verständnis für die Naturentwicklung. Auch wenn gerade Menschen in den Bergen gelernt haben, mit der Natur zu leben, wird es nötig sein, den Umgang mit dem neuen Risiko zu lernen.